Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit, dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkünden. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das euch der Geist gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich. Bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Bote Gottes diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist.
Vielen Dank, Johanna, für die Textlesung aus Epheser 6, die Verse 10 bis 20. Wir wollen eine Gemeinde mit Vision werden. Damit beschäftigen wir uns schon seit einigen Wochen und Monaten. Und seit letztem Sonntag läuft die Predigtserie zu genau diesem Thema: Gemeinde mit Vision. Letztes Mal ging es generell um den Gedanken der Vision. Wieso machen wir das Ganze eigentlich? Hilft er uns? Was bringt uns das? Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Meine Frage ist, wer hat diesen Satz vielleicht schon im Kopf und kann ihn wiedergeben? Im Gottesdienst ist er heute auch ein, zwei Mal schon angeklungen. Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich könnte ihn jetzt aufsagen? Gut. Dann wissen wir ja, warum wir diese Predigtserie machen. Ich lese ihn euch einmal vor. Gemeinsam geistlich stark werden, damit Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Gemeinsam geistlich stark werden, damit Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Darum geht es heute, wie gesagt, und in den nächsten Wochen an jedem Sonntag in diesem Monat. Und alle Predigten könnt ihr auch auf unserer Homepage oder auf unserem YouTube-Kanal nachhören. Wenn ihr noch die Textlesung aus dem Epheserbrief im Kopf habt, was würdet ihr vermuten, um welchen Satzteil wird es heute gehen? Ja, ich kann es, glaube ich, von den Lippen bei einigen ablesen. Das ist richtig. Geistlich stark werden. Geistlich stark werden. Darum soll es heute gehen. Apostel Paulus, der den Epheserbrief verfasst hat, schreibt diesen Brief 6 Kapitel lang und unser Predigttext ist quasi der Abschluss dieses Briefes. Und ich kann mir richtig vorstellen, und jeder, der von euch vielleicht schon mal einen längeren Brief oder auch eine Hausarbeit geschrieben hat im Rahmen seines Studiums oder beruflich, am Ende des Briefes oder der Arbeit fragt man sich, so womit schließe ich jetzt ab? Was ist quasi der Schlussakkord von meiner Arbeit? Und so sehe ich auch Paulus vor meinem inneren Auge, wie er da sitzt und überlegt, womit kann ich jetzt diesen Brief abschließen? Ich habe schon ganz viele wichtige Hinweise gegeben und die Christen in Ephesus zu so manchem aufgefordert und ermutigt. Aber jetzt, was soll den Höhepunkt, den Schluss bilden meines Briefes. Und er gibt am Ende keinen ganz speziellen Rat oder kommt mit noch einer konkreten Aufforderung, wie es vorher in den Kapiteln schon immer wieder da war, sondern er wählt ein allgemeineres Thema. Ein Thema, das aber dann wiederum dabei hilft, all das, was er vorher beschrieben hat, in die Realität, in unseren Alltag hineinzubringen. Und der erste Satz dieses Schlussakkords gibt die Marschrichtung für seine Aufforderung vor. Noch ein Wort zum Schluss, schreibt Paulus. Werdet stark durch den Herrn und die mächtige Kraft seiner Stärke. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Im Kern dieser Aussage steht die Aufforderung, werdet stark. Werdet stark. Ganz kurz und knapp, aber ganz deutlich. Werdet stark. Paulus fordert seine Leser, die Nachfolger in Ephesus, dazu auf, stark zu werden. Er sagt nicht, ihr seid schon stark oder werdet stärker, sondern er sagt, werdet stark. Und er zeigt dabei auch gleichzeitig auf, was er damit meint. Es geht nicht darum, dass sie irgendwie geistliche Fitness betreiben sollen, dass sie sich anstrengen, immer wieder irgendwas einüben. Davon spricht er an anderer Stelle. Hier geht es nicht um diesen Gedanken. Er sagt, werdet stark und zeigt gleich auf, dass diese Stärke, von der er hier spricht, nicht in uns ist. Es ist nicht so wie bei uns Menschen, die Muskeln in unserem Körper sind da und je mehr wir sie trainieren, desto stärker werden sie ausgeprägt. Das ist nicht der Gedanke, der dahinter liegt. Paulus zeigt ganz deutlich auf, dass die Quelle dieser Kraft nicht wir sind, nicht unsere Muskeln, nicht unsere geistlichen Gaben oder Fähigkeiten. Die Quelle dieser Kraft ist ganz einfach Gott. Aus ihm heraus kommt diese Kraft. Und ein interessantes Detail wird in den modernen Übersetzungen wie dieser etwas versteckt, wahrscheinlich nicht absichtlich, es ist einfach untergegangen, weil es so natürlich für uns heutzutage viel geläufiger ist zu sprechen. Paulus schreibt aber, wenn man ins Griechische guckt, nicht werdet stark durch den Herrn oder durch die mächtige Kraft, sondern er schreibt immer in. Werdet stark in dem Herrn und in seiner Kraft. Es geht um dieses In. Und als ich mich damit auseinandergesetzt habe, hat sich vor mir dieses Bild aufgetan einer Sphäre, einer ganz besonderen Sphäre, in der diese Kraft Gottes vorherrscht, weil er in dieser Sphäre drin ist. Man könnte das mit einem Kraftfeld vergleichen. Und dieses Kraftfeld ist Gott. Und solange wir uns in diesem Kraftfeld aufhalten, können wir Anteil haben an dieser Kraft und sie zum Einsatz bringen. Aber von welcher Kraft reden wir eigentlich, wenn wir von Gottes Kraft sprechen? Was hat diese Kraft schon bewirkt? Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, einmal ganz kurz Revue passieren zu lassen, was Gott in der ganzen Geschichte der Menschheit mit dieser seiner Kraft schon bewirkt hat. Und ich werde nur einige Schlaglichter nennen und ihr habt sicherlich noch ganz andere Ideen, wo man die Kraft Gottes in der Geschichte der Menschheit immer wieder sieht. Es ist die Kraft, die zu ihrer Zeit die Weltmacht der Ägypter in die Knie gezwungen hat, damit ein kleines Volk aus der Sklaverei befreit wird. Es ist die Kraft, die 40 Jahre später die felsenfesten Mauern der Kananäer hat einstürzen lassen, damit dieses kleine Volk ein neues Zuhause bekommt. Es ist die Kraft, die das Gebet Elias erfüllt hat, als er darum gebetet hat, dass es 3 Jahre lang nicht regnen soll. Und beim nächsten Gebet hat diese Kraft wieder dazu beigetragen, dass der Regen zurückkam. Es ist die Kraft Gottes, die den unüberwindbaren Sog des Todes bezwungen hat, als Jesus starb und auferstanden ist. Die Macht des Todes hat genau diese Kraft Gottes besiegt und beendet. Und es ist diese Kraft, die den Nachfolgern Jesu, den Aposteln, die Vollmacht gegeben hat, diese Botschaft vom Kreuz im ganzen römischen Reich zu verbreiten. Und diese Kraft, dieses Kraftfeld, in dem die Apostel gewirkt haben, steht heute genauso auch für uns zur Verfügung. Denn Gott ist heute immer noch der gleiche. Und in ihm ist diese Kraft. Und wenn wir in dieses Kraftfeld eintreten, sind wir in dieser Kraft drin und können Übermenschliches bewirken. Ein interessanter Gedanke, oder? Diese Kraft schenkt uns Gott aber nicht zum Spaß. Er lässt uns nicht teilhaben an seiner Kraft, damit wir uns irgendwie selbst verwirklichen oder damit anstellen können, was wir wollen. Er schenkt uns diese Kraft, weil wir sie brauchen. Ganz schlicht und ergreifend. Er schenkt uns diese Kraft, weil wir sie brauchen. Ohne Gottes Superkraft, so könnte man das nennen, wären wir nämlich als seine Nachfolger hoffnungslos verloren. Wir könnten nicht bestehen, denn ein weiteres Detail dieses Textes aus dem Epheserbrief ist, dass wir uns als Nachfolger Gottes in einem ständigen Kampf befinden. Spüren wir jetzt nicht, wo wir hier so schön und brav in den Reihen sitzen, oder? Der Krieg tobt anderswo auf unserem Globus, aber nicht hier bei uns. Aber der Text spricht von einem geistlichen Kampf, von einem geistlichen Krieg, der um uns herum tobt. Das lesen wir in den Versen, die wir gerade auch schon gehört haben, in Vers 11 und 12. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Hier stoßen wir auf eine der ausführlichsten Beschreibungen über diese unsichtbare Welt. Hier und da in der Bibel wird sie erwähnt, aber hier sind ein paar Sätze hintereinander, die dieses Thema aufgreifen. Und ich weiß, dass diese Verse uns als aufgeklärte Menschen herausfordern. Müssen wir das wirklich heute noch glauben? Müssen wir glauben, dass da irgendwelche unsichtbaren Wesen ihr Unwesen treiben in unserer Welt? Ist eine berechtigte Frage. Wenn wir aber dem Neuen Testament glauben wollen, dann müssen wir das einfach mal annehmen. Ob wir es spüren und wahrnehmen oder nicht. Aber es hilft, glaube ich, schon, einfach mal mit Leuten zu sprechen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen als wir. Sprecht zum Beispiel mal mit Ingrid Bruck. Sie ist in Südamerika aufgewachsen und sie wird euch etwas über diese Dimension erzählen können. Oder sprecht mal mit Gustafsons und mit Dolans, die wir als Missionare auf Zypern und Kanada unter den Indianern unterstützen. Und sie können euch ein Lied davon singen, dass das tatsächlich Realität ist. Dass das nicht etwas ist, was sich hier Paulus erfunden hat oder ausgedacht hat, sondern er spricht hier von etwas, was Realität ist, auch wenn wir es nicht sehen können. Vor einigen Jahren waren Ina und ich im Rahmen eines Praktikums auf Haiti und haben in einem Kinderheim gearbeitet. Und immer abends, gerade am Wochenende, wenn die Dämmerung anfing, durchdrang der Klang der Trommeln das ganze Dorf. Die Kinder werden unruhig, weil sie genau wissen, was da jetzt abgeht. Und die Frage ist, sind diese Menschen aus diesen anderen Kulturhintergründen jetzt wirklich leichtgläubig oder unwissend? Wäre das nicht ziemlich vermessen, so an dieses Thema dran zu gehen? Die Autoren der Bibel und Milliarden Menschen, die jetzt auf unserer Erde herumlaufen, nehmen das als bare Münze. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir zumindest in den nächsten Minuten mal so tun, als ob das Realität wäre. Und Paulus zeigt an dieser Stelle, dass diese übernatürlichen Wesen, von denen er spricht, gegen alles kämpfen, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Wer sich etwas unterhaltsam mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich das Buch Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Einige schütteln oder nicken den Kopf, ist also schon bekannt von C.S. Lewis. Er bespricht dieses Thema sehr tiefgehend, aber wie gesagt, unterhaltsam. Wozu brauchen wir also Gottes Kraft, die uns stark werden lässt? Nicht für uns, doch gerade für uns, weil wir uns nämlich in einem Krieg befinden. So zeigt es uns der Text. Und jetzt stellt sich dem einen oder anderen von euch hoffentlich die Frage, wie werde ich denn jetzt stark? Wie kriege ich Anteil an dieser Stärke? Wie komme ich in dieses Kraftfeld hinein, das Gott ja offensichtlich zur Verfügung stellt? Paulus greift ein neues Bild auf, das die Leser damals aus ihrem Alltag kennen. Er spricht von der Ausrüstung der Soldaten. Und diese Soldaten, gerade die römischen Soldaten, standen zu der Zeit an jeder Ecke. Sie waren bekannt als die Beherrscher der ganzen damaligen griechischen Welt und haben alles eingenommen, einschließlich Ephesus, an die Paulus diesen Brief schreibt. Darum lasst uns jetzt mal näher hinsehen, wie diese Waffenrüstung aussieht, von der Paulus hier spricht. Er fängt an mit dem Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Und Wahrheit ist heute ja, wie vieles andere, ein sehr umkämpfter Begriff. Manche meinen ja, sie vermitteln Wahrheit, wenn sie einfach nur ganz laut schreien. Dann glauben alle, dass das, was ich sage, wahr ist. Aber der biblische Wahrheitsbegriff ist mit einer Person verbunden. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Und diese Realität, Jesus als Retter der Menschen, ist die Wahrheit überhaupt. Und Paulus führt den Gürtel als erstes an, den Gürtel der Wahrheit, weil ohne diesen Gürtel die ganze Waffenrüstung nicht einsatzbereit ist. Denn wenn der Gürtel nicht alles zusammenhält, lohnt sich gar nicht erst loszugehen. Man ist nicht fähig, irgendwie in den Kampf hineinzugehen, weil man nicht richtig bewegungsfähig ist. Das zweite ist der Brustpanzer oder Panzer der Gerechtigkeit. Der Panzer der Gerechtigkeit. Hört sich stark an, oder? Und Gerechtigkeit ist auch ein theologisches Schwergewicht. Dieser Begriff ist sehr bedeutungsvoll und wichtig, gerade für Paulus. Er wird unterschiedlich verwendet, aber ich glaube, wenn Paulus hier von dem Brustpanzer, der die wichtigsten Teile unseres Körpers schützt, spricht, dann ist klar, von welcher Gerechtigkeit er hier spricht. Durch Jesu Tod macht er seine Nachfolger gerecht. Und diese Gerechtigkeit, die Jesus uns durch seinen Tod schenkt, brauchen wir, um überhaupt eine Beziehung zu unserem Gott anfangen zu können. Wir haben gerade gesungen, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit von unserer Schuld. Und genau das ist damit gemeint. Wir sind gerecht, weil Jesus unsere Schuld getragen hat, weil er dafür gestorben ist, sind wir jetzt schuldlos und können vor den gerechten Gott treten und eine Beziehung mit ihm anfangen. Und diese Gerechtigkeit ist die Panzerung, die uns ganz ruhig und gelassen in diesen geistlichen Kampf hineingehen lässt. Wir sind geschützt. Der Brustpanzer ist da und schützt uns in diesem Kampf. Als drittes spricht Paulus von den Schuhen des Friedens. Das Schuhwerk zeigt den Grund auf, für den wir überhaupt kämpfen, für das Evangelium, für die Botschaft des Friedens. Das ist der Grund, warum wir überhaupt weitermachen, warum wir hier sind, warum wir uns anstrengen, genau diese Botschaft, das Evangelium. Und diese Botschaft gibt dem Kämpfer auf der einen Seite Halt, aber schenkt auch allen anderen Menschen Frieden und dafür lohnt es sich einzustehen. Gehen wir weiter zum Schild des Glaubens. Ihr merkt, ich rase da durch, weil die Zeit etwas fortgeschritten ist. Warum benötigt ein Soldat ein Schutzschild? Er hat doch den Brustpanzer, er hat einen Helm. Wofür dann noch den Schutzschild? Ich glaube, es ist total wichtig, um auch aktiv verteidigen zu können, um sich dahinter zu verstecken, wenn zum Beispiel die Pfeile fliegen, wie es auch im Bibeltext heißt. Dieser Schild war damals groß genug, um sich zu ducken und als ganzer Mensch hinter diesem Schild zu verschwinden und Schutz zu finden. Und genau dieses Bild greift Paulus auf und sagt, der Brustpanzer ist da und der ist auch wichtig. Aber damit dieser gar nicht erst nötig wird, bekommen wir auch den Schutzschild des Glaubens in die Hand, um uns aktiv zu verteidigen. Und diese Funktion hat unser Glaube. Er schützt uns vor den Angriffen des Teufels. Und wenn wir diesen Glauben festhalten, wenn wir uns an ihm festhalten und auch nötigenfalls hinter ihm verstecken, je nachdem, in welcher Situation wir uns gerade befinden, dann können wir alles abwehren, was die Beziehung zwischen mir und meinem Gott in Gefahr bringt. Dann gibt es noch den Helm des Heils oder den Helm der Rettung. Und der Helm des Heils übernimmt eine ganz ähnliche Funktion wie der Brustpanzer. Er schützt uns, falls unser Schild uns einmal nicht mehr schützt. Übertragen könnten wir sagen, selbst wenn wir mal Zweifel haben an unserem Glauben und der Schild irgendwie zur Seite fällt, weil wir ihn gerade nicht festhalten können, aus welchem Grund auch immer, dann ist immer noch dieser Helm da, dann ist immer noch der Brustpanzer da, der unsere Beziehung zu Gott schützt. Unsere Rettung, unser Heil ist niemals gefährdet, weil wir wissen, dass nichts und niemand uns aus der Hand unseres Gottes reißen kann. Und zum Schluss eine Angriffswaffe. Alles, was bis jetzt genannt wurde, diente der Verteidigung. Zum Schluss das Schwert. Und es wird mit dem Wort Gottes identifiziert, das uns als Waffe in unserem Kampf in die Hand gegeben wird. Und das Schwert, um das Schwert im Kampf gewinnbringend einzusetzen, braucht man natürlich Erfahrung und Training. Sonst brauche ich das Schwert gar nicht in die Hand zu nehmen. Wenn ich es noch nie in der Hand hatte und in den Krieg ziehe, weiß ich gar nicht, wie ich damit umgehe. Aber wenn wir uns damit auskennen, dann schützt es uns auf der einen Seite. Wir können uns damit genauso verteidigen, aber auch angreifen und den Kampf führen. So viel in Kürze zu dieser Waffenrüstung. Es gibt unzählige Bücher dazu, ganz viele Internetseiten. Also wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann macht das gerne. Sucht euch etwas raus, kommt zu mir, ich kann euch weitere Literatur empfehlen und setzt euch mit dieser Rüstung auseinander. Aber eins müssen wir bei all dem festhalten. Wenn wir von dieser Waffenrüstung sprechen, dann ist das nichts, was mich persönlich stark macht. Nichts, was meine Kraft größer werden lässt. Denn diese Rüstung, egal von welchem Teil der Rüstung wir sprechen, ist immer etwas, was Gott mir zur Verfügung stellt. Er legt den Schild hin, er legt den Helm hin. Ich kann es anziehen, ich kann es verwenden, aber es stärkt nicht mich, es stärkt nicht meine eigene Kraft, sondern es ist immer Gottes Kraft, die ich quasi anziehe und die mich stark werden lässt. Aber es ist nicht meine Kraft, niemals, egal wie gut ich lerne, damit umzugehen. Und damit sind wir wieder genau bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Gott stellt das Kraftfeld zur Verfügung. Und wir könnten sagen, dass diese Waffenrüstung quasi dieses Kraftfeld ausspannt über uns. Und ich finde es interessant, morgens, wenn wir aufstehen, das Erste, was die meisten von uns machen, oder vielleicht das Zweite ist, dass man sich anzieht. Man nimmt die Hose, man nimmt den Pulli, das Hemd, was auch immer man anhat, und zieht sich an. Und genau so können wir auch diese Waffenrüstung antrainieren oder uns antrainieren, die anzuziehen morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir rausgehen, wenn wir irgendwie in eine wichtige Besprechung oder vor einer großen Herausforderung stehen, dann lasst uns das doch mal bildlich durchgehen. Druck den Text aus, leg ihn irgendwo hin, wo du morgens immer vorbeikommst, mach ihn als Sperrbildschirm auf dein Handy drauf oder wie auch immer. Lasst uns mit dieser Waffenrüstung leben. Denn Gott stellt sie uns zur Verfügung für den Kampf, in dem wir jeden Tag stehen. Die Frage ist also, ziehe ich sie an oder nicht? Und in der Regel gehen wir ungern unbekleidet nach draußen. Warum gehen wir dann nicht mit dieser Rüstung ausgerüstet für den Kampf in den Tag hinaus? Ich möchte zum Schluss noch einen zusätzlichen Vers einbringen. Ein Vers, in dem es um das gleiche Thema geht, aber der eine neue Perspektive hineinbringt. 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort steht, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft. Diesen Geist schenkt er uns, den Freunden Gottes, den Menschen, die Jesus nachfolgen. Und auch hier spricht Paulus wieder von einer Kraftquelle, nämlich dem Heiligen Geist. Er ist der Geist der Kraft. Das Thema ist also das Gleiche. Im Gegensatz zu dem, was Paulus aber im Epheserbrief geschrieben hat, kann man hier nicht von einem externen Kraftfeld oder von einer externen Kraftquelle sprechen. Denn dieser Geist, der Geist der Kraft, ist genau der Geist, den Gott in uns hineingesetzt hat. Alle Nachfolger Jesu, so heißt es auch im Epheserbrief, sind versiegelt, sind verschlossen mit dem Heiligen Geist als Zeichen ihrer Errettung. Also jeder, der an Jesus glaubt, hat diesen Geist der Kraft in sich. Es ist also nicht mehr ein externes Kraftfeld, sondern ein internes Kraftwerk. Und dieses Kraftwerk ist in uns drin und will uns unaufhörlich mit Energie versorgen. Es ist unendliche Kraft, die da drin liegt. Und wir können teilhaben an dieser Kraft. Und als ich so darüber nachdachte, ist mir ein Superheld eingefallen, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Iron Man. Im Gegensatz zur Vision kann wahrscheinlich jeder sagen, wie dieser Mann heißt. Es ist Iron Man. Und für all diejenigen, die ihn vielleicht doch nicht kennen, Tony Stark, der Mann, der hinter dieser Maske steht, ist ein Tüftler, Entwickler und Milliardär. Und er musste sich ein kleines Kraftwerk implantieren, damit er am Leben bleibt. Lange Geschichte, total unrealistisch, aber so ist es halt. Er musste sich ein Kraftwerk implantieren, damit er am Leben bleibt. Und dieses kleine Kraftwerk nutzt er auch, um seinen Panzer mit Energie zu versorgen und so die ganze Menschheit zu retten. Und genau so hat Gott auch ein Kraftwerk in uns hineingepflanzt, nämlich den Heiligen Geist. Und dieses Kraftwerk ist in uns drin und erzeugt Energie und will uns freisetzen, um diese Energie in die Welt hinauszutragen. Gott umhüllt uns also mit einem Kraftfeld. Durch die Waffenrüstung können wir sie anziehen, können wir Teil dieses Kraftfelds werden. Und zusätzlich pflanzt er noch das ultimative Kraftwerk in uns hinein, den Heiligen Geist. Wir sind also umgeben und durchströmt mit der Kraft Gottes. Was kann es Besseres geben? Wir haben alles, was wir brauchen, um den geistlichen Kampf siegreich durchzuführen. Geistlich stark werden bedeutet also, diese Kraftquellen anzuzapfen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Diese Kraft ist da und wir können Teil von ihr sein. Und so werden wir auch zu Superhelden des Glaubens, die die ganze Welt retten. Oder zumindest Heidelberg. Amen.